Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Markus Wolf, herzlich willkommen.
5 Steuertricks für Vermieter, die du bestimmt nicht kennst. Ob Mietersuche, Reisekosten oder eine defekte Heizung, als Vermieter hast du viele Ausgaben, die mit Kaufpreis und Nebenkosten nichts zu tun haben.
Ein Finanzinfluencer ist das, ein Finfluencer, der Finfluencer ImmoTommy. In sozialen Netzwerken wirbt er nicht nur mit Steuertricks, sondern auch mit dem Traum der eigenen Immobilie und das komplett ohne Eigenkapital. Klingt erstmal verlockend, nur dass sich jetzt immer mehr Geschädigte dieses Influencers melden, dazu gleich mehr. Außerdem gab es heute neue Zahlen zur Inflationsrate im September und die fielen auf dem Papier deutlich geringer aus als in den letzten Monaten und wir hören Neues vom sogenannten Jobturbo für geflüchtete Menschen. Und damit willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft am 30. September 2024. Zuerst schauen wir auf einen der wichtigsten Werte der Wirtschaft, denn der signalisiert, wie viel Geld wir in der Tasche haben und was zum Beispiel von einer Lohnerhöhung übrig bleibt, die Inflationsrate. Und auch wenn man jetzt hört, dass die Inflationsrate nicht mehr ganz so stark steigt wie in den letzten Monaten, so wird im folgenden Beitrag doch klar, dass viele Menschen in Deutschland trotzdem noch weniger Geld in der Tasche haben als etwa vor 4 Jahren. Mischa Erhardt.
Mit 1,6% im September sinkt die Inflation hierzulande auf den niedrigsten Stand seit 3,5 Jahren.
Die Inflationszahlen für September sind eine deutlich positive Überraschung. Der Rückgang war stärker als erwartet,
sagt Carsten Jeski, der Chefvolkswirt der ING.
Und was man auch sieht, dass es halt nicht nur an zurückgehenden Energiepreisen liegt, sondern dass wir auch ein bisschen breiter diesen Trend in der Gesamtwirtschaft sehen, dass die Inflationsrate zurückgeht.
Dennoch lagen vor allem die Energiepreise im September mit fast 8% deutlich niedriger als im Vorjahresmonat. Bereits in den Monaten zuvor waren die Preise etwa für Benzin, Heizöl und Strom der wichtigste Grund, weshalb die Inflation wieder so deutlich auf dem Rückzug ist. Allerdings dürfte dieser Effekt mit den Septemberzahlen auch ein Ende haben. Denn bereits ab Oktober vergangenen Jahres bewegten sich die Energiepreise bergab. Und da die Inflation sich immer auf das Vorjahr bzw. den Vorjahresmonat bezieht, ist der Preisunterschied ab diesem Oktober nicht mehr so groß. Und damit nimmt auch die dämpfende Wirkung der Energiepreise auf die Inflationsrate ab.
Ich denke, dass aktuell noch leicht zu früh ist, um jetzt wirklich Entwarnung zu geben. Es könnte durchaus sein, dass der Monat September der Monat in diesem Jahr war mit der niedrigsten Inflationsrate und dass wir jetzt in den kommenden Monaten bis zum Jahresende wieder einen leichten Inflationsanstieg sehen werden. Das wird nicht viel sein, aber ich denke, wir sollten uns nicht darauf einstellen, dass wir jetzt schon nachhaltig unter einer Inflationsrate von 2% liegen.
Das lässt sich eben auch an der Kernrate der Inflation ablesen. Bei dieser sind die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet. Und hier gab es im September nur einen leichten Rückgang auf 2,7%. Das ist also noch deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von 2%. Und das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, warum der Konsum in Deutschland nicht richtig anspringen will. Carsten Jeski.
Wenn man sich die meisten Leute anschaut, dann haben die letztendlich immer noch real, also abzüglich der Inflation, weniger in der Tasche als vor 4 Jahren. Also wir bräuchten sicherlich noch 1 bis 2 Jahre von ordentlichen Gehaltssprüngen, sodass die Menschen auch real wieder mehr in der Tasche haben als 2020. Und erst wenn das der Fall ist, neben allen anderen Unsicherheiten in der Wirtschaft, in der Welt, wenn die auch ein bisschen weniger werden würden, erst dann kann die Konsumlaune in Deutschland nachhaltig wieder steigen.
Dass die Inflation in den kommenden Monaten wieder leicht steigen könnte, sieht auch der Chefvolkswirt der DekaBank Ulrich Kater. Denn während die Energiepreise sich wieder weitgehend normalisiert haben, ist das eben in anderen Bereichen nicht der Fall, insbesondere bei den Dienstleistungen.
Das sind die Preise, die man im Restaurant und für alle Dienstleistungen, die ein wesentlich größeres Gewicht im Warenkorb haben als die Güter, die da eben übrig bleiben. Und hier muss man sehen, wo der Trend hingeht. Auch da entspannt es sich allerdings, nur nicht ganz so schnell wie bei den Energiepreisen und im Gesamtindex. Insofern ein Abwarten der EZB ist durchaus noch gerechtfertigt.
Die Europäische Zentralbank hatte im Kampf gegen die Inflation die Zinsen im Rekordtempo angezogen, dann aber im Juni die Zinswende eingeleitet. Beobachter rechneten bislang überwiegend mit noch einer weiteren Zinssenkung in diesem Jahr. Mit dem doch etwas stärkeren Rückgang der Inflation in der größten Volkswirtschaft des Euroraumes könnte es möglicherweise schneller mit den Zinsen wieder heruntergehen. Die nächste Sitzung des EZB-Rates findet in gut 2 Wochen Mitte Oktober statt. Morgen wird es bereits ein wenig mehr Informationen in dieser Richtung geben, denn dann wird es die erste Schätzung der Inflation für September im Euroraum geben.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt. Bazooka, Wumms, Turbo. Mit solchen sehr dynamischen Begriffen möchte eine Regierung meist signalisieren, wir packen das an. So auch beim sogenannten Job-Turbo für geflüchtete Personen. Der soll dafür sorgen, dass Jobcenter Geflüchtete im Anschluss an Integrationskurse möglichst schnell in Jobs vermitteln. Und heute gab es hierzu eine Veranstaltung in Berlin, unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ich kann jetzt mit Volker Fintermer sprechen, der nicht nur zugehört hat, sondern auch unser Arbeitsmarktexperte im Hauptstadtstudio ist. Wie fällt denn die Bilanz aus von diesem Job-Turbo?
Ja, Markus Wolf, aus Sicht der Bundesregierung grundsätzlich positiv, auch wenn man natürlich gerne weiter sein würde. Der Job-Turbo, der wurde ja Ende des vergangenen Jahres ins Leben gerufen, um eben Geflüchtete und da vor allem die aus der Ukraine schneller in Arbeit zu bringen. Und dazu wurden dann von den Jobcentern gezielt Flüchtlinge zu Beratungsgesprächen eingeladen. Insgesamt haben wohl bisher über 600.000 solche zusätzlichen Beratungsgespräche bei den Jobcentern stattgefunden und über 3.000 Veranstaltungen und Messen wurden in Deutschland organisiert, um eben Arbeitgeber und Geflüchtete zusammenzubringen. Und das hat wohl auch zu einem relativen Erfolg geführt, denn von den über 1 Million Geflüchteten aus der Ukraine, darunter allerdings 3/4 Frauen mit Kindern, wo sich natürlich auch die Betreuungsfragen stellen, arbeiten inzwischen über 259.000 und davon 207.000 in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Und auch die Beschäftigung von Menschen aus anderen Herkunftsländern stieg bis Juni auf über 695.000. Auch davon sind rund 592.000 Menschen sozialversicherungspflichtig. Und diese beiden Gruppen machen inzwischen 79% des gesamten Zuwachses der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Vergleich zum Juni des vergangenen Jahres aus. Und das nahm Olaf Scholz zum Anlass, um zu erklären.
Wie wichtig das ist, das zeigt der Blick auf 2 Zahlen. Die Zahl ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist in den vergangenen 12 Monaten um 283.000 Personen gestiegen. Ohne diese Beschäftigten wäre die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland um 163.000 gesunken. Und das innerhalb eines Jahres.
Und das sieht Olaf Scholz als Erfolg. Und seit dem Start des Jobturbos hat sich wohl auch die Zahl der von Arbeitgebern gemeldeten Stellen, die eben für Geflüchtete geeignet sind, mehr als verdoppelt.
Gleichzeitig macht man solch eine Veranstaltung vielleicht auch, weil man noch Nachbesserungsbedarf sieht oder weil es noch irgendwo knirscht. Wo knirscht es denn noch?
Naja, da bleiben ja die grundsätzlichen Probleme nach wie vor bestehen. An erster Stelle die Sprache als großes Hindernis, die man wohl am besten wohl berufsbegleitend erlernen kann, was etwa auch die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, gerne ausbauen möchte, wie sie an einem Beispiel aus Nürnberg illustrierte.
Ich war jetzt in Nürnberg in der Apotheke, die machen das so, die arbeiten 25 Stunden in der Apotheke und die beiden jungen Frauen aus der Ukraine machen dann 20 Stunden Sprachkurs und das läuft halt super im Team, das hat wunderbar funktioniert, das sind für mich auch ein schönes Beispiel gewesen, wie es gelingen kann.
Das würde natürlich voraussetzen, dass auch die Arbeitgeber bereit sind, während der Arbeitszeit eben nochmal diese Sprachkurse für spezialisierte Berufe in Gang zu setzen. Der Kanzler wiederum, der wünscht sich insgesamt einen größeren Pragmatismus auf allen Ebenen und weniger Zögerlichkeit, auch wenn es um die Vermittlung geht. Und, das ist ja auch ein Thema, was uns schon lange anhängt, schnellere Anerkennungsverfahren.
Die allermeisten der bundesrechtlich geregelten Anerkennungsanträge bearbeiten 47 zuständige Stellen. Das müssen weniger werden. Und die Kriterien dürfen nicht in jedem Land und in jeder Kammer anders sein.
Da soll im Bereich der Pflege ja schon für eine Vereinheitlichung gesorgt werden. Und wenn das als Erfolgsbeispiel gilt, dann möchte man das auch auf andere Bereiche der Wirtschaft übertragen, um eben die Vermittlungsprozesse insgesamt beschleunigen zu können.
Also ein Job-Turbo auch in der Verwaltung. Vielen Dank an Volker Fintermer für diese Einschätzung. Die Bevölkerung in Deutschland altert und immer weniger Berufstätige oder immer mehr Boomer gehen in Rente und immer mehr Rentnerinnen und Rentner kommen in das System hinein. Zugleich soll die ältere Generation genug Geld vom Staat bekommen, damit Altersarmut nicht zum Normalfall wird. Mit dem Rentenpaket 2, das wurde am Freitag erstmal im Bundestag diskutiert, versucht die Regierung eine Lösung zu schaffen. Und nun gibt es auch neue Reformvorschläge der privaten Rentenversicherung. Flexibler soll die werden, transparenter und kostengünstiger. Jörg Münchenberg dazu.
Mit deutlicher Verspätung hat das Bundesfinanzministerium den Referentenentwurf zur Reform der privaten Altersvorsorge an die anderen Ressorts und Verbände verschickt. In dem Entwurf, der dem Deutschlandfunk vorliegt, heißt es, die geförderte private Altersvorsorge müsse flexibler, transparenter, renditestärker und kostengünstiger werden, um die Attraktivität der Produkte zu erhöhen. Seit Jahren sind die Abschlüsse für die sogenannte Riester-Rente rückläufig. Zudem wurden viele Verträge inzwischen beitragsfrei gestellt. Mit der geplanten Reform will Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, vor allem die kapitalgedeckten Instrumente und die grundsätzliche Wahlfreiheit für die Anleger stärken.
Gegenwärtig sind wir sehr stark orientiert auf die Versicherungswelt. Dabei bleiben die Kapitalmärkte in Deutschland zu wenig beachtet und deshalb wird eine große Innovation sein, dass man neben dem Versicherungsprodukt aus der Riester-Welt eben auch ein Altersvorsorgedepot führen soll, in das dann mit den gleichen steuerlichen Vorteilen, den gleichen Anreizen hineingespart werden kann.
Erklärte Lindner schon im Frühjahr dieses Jahres. Konkret ist jetzt einerseits die staatliche Förderung eines Aktiendepots vorgesehen. Garantien soll es dafür zwar nicht geben, allerdings sollen die zulässigen Anlagemöglichkeiten durch eine Positivliste geregelt werden. Gleichzeitig sind sogenannte Garantieprodukte vorgesehen, bei denen dann wahlweise 100 oder zumindest 80% der Einzahlungen auch bei der Auszahlung zur Verfügung stehen müssen. Zudem soll aber auch die Auszahlungsphase neu geregelt werden. Dabei können die Anleger zwischen einer lebenslangen Rente oder einem Auszahlungsplan bis zum 85. Lebensjahr wählen, ohne dass dadurch die Förderung negativ belastet wird. Letztere umfasst für jeden angelegten Euro 20 Cent und wird bei einem maximalen Eigenbetrag von 3.000 Euro auf 600 Euro Zuschuss pro Jahr gedeckelt. Dazu kommt eine Förderung von maximal 300 Euro pro Kind beim höchsten Eigenbetrag von 1.200 Euro. Für Menschen mit einem Jahreseinkommen von bis zu 26.250 Euro soll es zudem einen Sonderbonus von 175 Euro geben. Von Licht und Schatten im Referentenentwurf spricht Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber dem Deutschlandfunk.
Ich denke schon, dass der Entwurf zwei wichtige Elemente enthält, die eine wichtige Grundlage dafür darstellen, künftig besser privat vorsorgen zu können. Das ist zum einen die Flexibilisierung der Auszahlungsphase und neue Möglichkeiten für den Kapitalaufbau. Wermutstropfen bleibt, dass man sich nach meiner Einschätzung einfach nicht mit den Produktkosten ausreichend auseinandersetzt.
Denn die hohen Vertriebskosten, die wiederum auch die staatliche Förderung deutlich schmälern oder gar auffressen, waren in der Vergangenheit der wesentliche Grund für das schlechte Renommee der Riester-Produkte. Für bereits abgeschlossene Verträge gilt dennoch ein Bestandsschutz. Geht es nach dem Finanzministerium, dann soll die Reform ab dem 1. Januar 2026 greifen.
Ein Beitrag von Jörg Münchenberg. Und wir bleiben im weitesten Sinne im Bereich der Vorsorge. Tomislav Primorac alias Immotommy bezeichnet sich als Europas größten Immobilien-Influencer mit Millionen Followern auf Instagram, TikTok und Co. Viele Menschen hatten über sein Netzwerk in den vergangenen Monaten und Jahren Immobilien gekauft. Nach Recherchen von NDR und Spiegel, die im Sommer veröffentlicht wurden, fühlten sich allerdings viele Käufer getäuscht und betrogen. In den vergangenen Wochen im Nachgang der Recherche, haben sich dann zahlreiche weitere Betroffene bei den Reportern gemeldet. Ein Beitrag von Nicolas Lieven.
Wahrscheinlich könnte das jeder Geschädigte von uns sagen. Wir haben tatsächlich dem ganzen Konzept vertraut.
Matthias Kuhle ist mit seinem Fall vor Gericht gelandet. Matthias Kuhle ist allerdings nicht sein richtiger Name. Er hat uns zwar sämtliche Unterlagen zur Verfügung gestellt, möchte aber nicht erkannt werden. Deshalb haben wir das Interview nachgesprochen. Auch er hatte über Immotommy zwei Immobilien gekauft, wie es hieß, mit einem Rundum-Sorglos-Paket, ohne Eigenkapital. Und das bei einem Kaufpreis von rund 570.000 Euro. Der erste Schock kam beim Notar, sagt Matthias Kuhle. 90.000 Euro flossen überraschend an Immotommy, Tomislav Primorac. Wofür? Unklar.
Ich habe total den Überblick verloren.
Dabei stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Finanzierung. Und so folgte 6 Wochen nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags der nächste Schock, als, wie er sagt, seine Kontaktperson, ein Vertriebsmitarbeiter von Immotommy, bei ihm anrief.
Du, deine Finanzierung funktioniert nicht. Ich muss dir die Kaufnebenkosten jetzt überweisen, dass die Auszahlung erfolgen kann. Ansonsten musst du zuschauen, wo du das Geld herbekommst.
Im Klartext, die Bank hatte die Finanzierung abgelehnt. Zumindest die Kaufnebenkosten sollte Kuhle selbst bezahlen, knapp 40.000 Euro. Als Lösung, sagt Matthias Kuhle, habe ihm der Vertriebsmitarbeiter vorgeschlagen, ihm das Geld zu überweisen. Allerdings nur zum Schein, sprich so lange, bis die Bank die Finanzierung freigibt. Danach sollte das Geld über Umwege zurückfließen. Matthias Kuhle stimmte zu, auch wenn er wusste, dass hier etwas schiefläuft.
Ab dem Zeitpunkt, als der Vertriebler mich angerufen hat, dass er mir das Geld überweist, da wurde mir bewusst, etwas kann hier gar nicht stimmen.
Mit dem Deal hat sich Matthias Kuhle möglicherweise selbst strafbar gemacht. Dennoch ist er vor Gericht gezogen. So weit hätte es gar nicht erst kommen dürfen, so Alexander Blaschek vom Verband Haus und Grund. Denn schon bei Aussagen wie der folgenden müssten sämtliche Warnlampen angehen.
Du kannst dir auf jeden Fall eine Immobilie leisten. Diese Aussage ist immer falsch. Sondern man muss sich die Immobilie anschauen, gucken, welchen Wert die hat. Dann muss man mit der Bank sprechen, sich mit der Bank überlegen, kann ich mir das leisten? Und dann kommen die nächsten Schritte, dass man sich das Haus nochmal genauer anguckt, mit dem Gebäudesachverständigen hingeht und dann vielleicht auch mit dem Rechtsanwalt die Verträge durchspricht, um zu checken, ob das auch alles einwandfrei und astrein ist.
Und wenn man dann den Notartermin hat, gilt die sogenannte 2-Wochen-Frist. Heißt, der Kaufvertrag muss dem Verbraucher 2 Wochen vor Unterzeichnung vorliegen. Mal eben mutmaßlich versteckte Provisionen nachträglich einfügen, geht nicht, erklärt der Hamburger Notar Martin Mulert.
Der Verbraucher muss sich ein Bild davon machen können, ob die Immobilie aus seiner Sicht und nach seiner Einschätzung werthaltig ist. Unter anderem dafür dient die 2-Wochen-Frist. Und wenn jetzt im Vertrag plötzlich relevante Zahlungen an Dritte jenseits der Zahlung an den Verkäufer aufgenommen werden, dann drängt sich doch die Frage auf, ob die Immobilie tatsächlich den gesamten Kaufpreis auch wirtschaftlich rechtfertigt.
Eigentlich sollte der Notar dabei auf den korrekten Ablauf achten, so Mulert. Doch die vorliegenden Fälle zeigen, dass man sich darauf nicht verlassen sollte. Auch deshalb und mit Blick auf die inzwischen zahllosen Immobilieninfluencer im Netz rät Alexander Blaschek von Haus und Grund.
Fallt nicht sofort auf jedes verlockende Angebot rein und denkt, ihr könnt den schnellen Euro machen. Das klappt mit Immobilien meistens nicht.
Und wer nicht auf undurchsichtige Immobilieninfluencer reinfallen möchte, der macht sich vermutlich mehr Gedanken darüber, wo sein Geld landet. Viele Menschen möchten bei der Geldanlage ja Unternehmen bevorzugen, die Rücksicht zum Beispiel auf die Umwelt nehmen oder soziale Kriterien erfüllen. Möglich wird das durch die Anlage in Investmentfonds zum Beispiel mit ethischem und ökologischem Anspruch, wobei die Nachfrage nach solchen Anlagen in letzter Zeit eher nachgelassen hat. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es nicht so leicht ist, die Versprechen der Anbieter zu prüfen. Die Stiftung Warentest hat es versucht, ein Beitrag von Dieter Nürnberger.
Im Idealfall unterstützen Anleger mit ihrem Investment in grüne Fonds ganz bewusst die nachhaltige und soziale Transformation der Wirtschaft, etwa durch den Kauf von Aktienfonds, die in erneuerbare Energien investieren, statt in fossile Energien oder Atomkraft. Die Stiftung Warentest hat sich über 1.000 Fonds, die als nachhaltig beworben werden, genauer angeschaut. Mehr als die Hälfte davon erfüllten allerdings nicht die Kriterien einer wirklich nachhaltigen Geldanlage. Sie informierten unzureichend oder investierten auch in umstrittene Unternehmen oder Projekte. Für Warentesterin Karin Bauer ein Grund für die gegenwärtige Zurückhaltung am Markt.
Oft sehen die Leute halt auch, dass da doch Investments in ihren Fonds sind, mit denen sie jetzt nicht gerechnet haben. Und dann kommt halt noch dazu, dass in letzter Zeit leider auch erneuerbare Energien, Aktien nicht so gut performt haben und die Komplexität. Wenn man das alles mal so ganz genau betrachtet, ist es doch schon ziemlich kompliziert.
Wer nachhaltig investieren will, sollte deshalb genau auf die Auswahlkriterien der Fondsgesellschaften achten. Wobei es in der Regel nicht allein um grüne Themen geht, sondern ebenso um die Einhaltung von sozialen und arbeitsrechtlichen Standards.
Es fängt an mit Waffen, also kontroverse Waffen, konventionelle Waffen, Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten, da geht es zum Beispiel um Kinderarbeit und natürlich dann auch fossile Energien.
Mehr oder weniger strenge Auswahlkriterien sind das eine, doch natürlich erwarten Anleger, wie bei jedem Investment auch, eine gute Rendite. Die Untersuchung der Warentester zeigt, je strenger die Auswahl, desto geringer, zumindest tendenziell in den vergangenen Jahren, der Anlageerfolg.
Weil strenge Fonds nicht in die Tech-Konzerne investiert sind, die ja gerade an der Börse super performt haben, wo halt unter anderem Microsoft dazugehört oder Tesla dazugehört und dann entgeht denen natürlich Rendite. Und der andere Punkt, die erneuerbaren Energien, die halt im Moment einfach nicht gut laufen und worunter die strengen Fonds dann auch leiden.
Tesla beispielsweise sei zwar Vorreiter bei der Elektromobilität, habe aber Mängel im sozialen Bereich, weshalb das Unternehmen im Portfolio von strengen Nachhaltigkeitsfonds in der Regel nicht gelistet ist. Die Warentester bewerteten zum einen die glaubhafte Nachhaltigkeit eines Fonds, aber auch den Anlageerfolg. Beide Ziele zu vereinen ist schwierig, sagt Karin Bauer. Die Anlageexpertin rät für das Wertpapierdepot deshalb zu folgender Strategie.
Wenn jemand Wert auf strenge Nachhaltigkeitskriterien legt, dann muss er eigentlich einen aktiv gemanagten Fonds nehmen. Und dann sollte er entweder schauen, dass der eine möglichst stabile Performance hat, oder er macht halt eine Mischung. Er nimmt vielleicht einen ETF, der eben nur mittelstreng ist, und kombiniert dazu den strengen Aktienfonds seiner Wahl.
Bei den Nachhaltigkeitskriterien bekamen beispielsweise die beiden aktiv gemanagten Fonds Green Effects NAI-Werte vom Anbieter Bridge und Thea Assisi-Aktien von Ampega die volle Punktzahl. Beim Anlageerfolg jedoch nur eine mittlere Bewertung. Genau umgekehrt war es bei Fonds mit sehr gutem Anlageerfolg, vor allem ETF- und Indexfonds. Diese waren dann aber bei den Nachhaltigkeitskriterien oft nur Mittelmaß.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch auf einzelne Unternehmen mit unserem Börsenreporter Samir Ibrahim. Samir, der Volkswagen-Konzern hat in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen durch Sparpläne von sich reden gemacht. Heute folgt die Konsequenz am Aktienmarkt, oder?
Ja, weniger wegen der Sparpläne an sich als wegen der damit verbundenen Kosten und die schrumpfenden Gewinne. Volkswagen hatte ja Freitagabend, da war hier schon Schluss, eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Heute war dann sozusagen der Nachholeffekt, die Aktie aktuell fast 2,5% der Minus. Die Porsche Holding gleich mit übrigens, das Minus hier 4%.
Und bei Stellantis sind sogar noch deutlichere Verluste zu sehen. Ist die ganze Autoindustrie also in der Krise?
Ja, aktientechnisch heute definitiv. Die Autowerte generell unter Druck. Das hat in Japan im asiatischen Handel schon angefangen. Die Kurse von Honda und Co. sind regelrecht eingebrochen. Beispielsweise jetzt Continental heute auch mit einem Minus von 3,7% als Autozulieferer. Bei Stellantis läuft es in der Tat gar nicht rund. Das Minus hier aktuell 15%. Auch hier gab es eine Gewinnwarnung, genauso übrigens wie bei Aston Martin. Ein bisschen kleiner als die Mutter von Opel in London gelistet. Ein Minus von dort 21% und das Ganze schwappt inzwischen auch über den großen Teich in die USA durch diese Gewinnwarnung. Speziell von Stellantis, dem Autoriesen, geraten auch die Aktien von Ford oder General Motors unter Druck.
Und es sind ja zum Teil schon wichtige Werte, auch im deutschen Aktienindex. Zieht das denn insgesamt den DAX runter?
Ja, es tut ihm nicht gut und es gibt eben auch reichlich Gewinnmitnahmen. Das Minus heute jetzt noch bei 130 Punkten, das sind 0,7%. Aktueller Stand also 19.344 Punkte, sah zwischendurch allerdings auch noch deutlich düsterer aus.
Und schauen wir nochmal auf eine andere Branche. Im Übernahmekrimi von UniCredit und Commerzbank haben sich jetzt weitere Stimmen zu Wort gemeldet. Was kam dabei raus?
Es geht vor allem um die Diskussion und die Art und Weise, wie das Ganze zustande gekommen ist. UniCredit hatte ja quasi heimlich, wenn man das so sagen will, Aktien aufgekauft und alle damit überrascht. Es wird offen über Gegenmaßnahmen diskutiert. Jetzt hat sich der Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft zu Wort gemeldet und hat gesagt, es ist eigentlich nichts gegen einzuwenden, wenn eine europäische Bank eine deutsche übernimmt. Ja, das Argument mit den Arbeitsplätzen, das kann man durchaus verstehen, aber dass es keine Kredite mehr für den deutschen Mittelstand geben würde, das dann eben auch nicht. Auch UniCredit würde ja Geld verdienen wollen und dazu müssen sie eben Kredite vergeben. Und das wäre eben genau das Geschäft von der Commerzbank, dass man eben dann eben aus Italien führen würde.
Und vielleicht noch ein Unternehmen, was wir nicht so häufig besprechen. Die Deutsche Börse selbst war heute auch Thema in Frankfurt. Worum ging es da?
Ja, es gibt einen neuen Co-Vorstandschef, Stefan Leitner, keine unbekannte Größe, ist seit 2018 bei dem Unternehmen, war vorher bei der Deutschen Bank. Hintergrund dieser Personalie, die da jetzt bekannt gegeben worden ist, ist, dass Theodor Weimer, der aktuelle Chef der Deutschen Börse, Ende des Jahres gehen wird. Jetzt wird seine Nachfolge schon mal geregelt, also wir dürfen uns an Stefan Leitner künftig gewöhnen.
Und schauen wir zum Schluss noch auf den Euro, auf die Rente und das Gold.
Ja, der Euro-Referenzkurs noch bei einem Dollar 11,96, ein bisschen drunter inzwischen. Frau Lagarde hat geredet und die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die steigen. Die Umlaufrendite ist gestiegen auf 2,13% und der Dollarpreis etwas gesunken. Bei 2630 US-Dollar Feinunze steht der Handel in London jetzt aktuell.
Vielen Dank an Sami Ibrahim in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Diese Sendung inklusive aller Interviews inklusive aller Beiträge finden Sie auch in unserer Deutschlandfunk-App. Mein Name ist Markus Wolf. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft.